Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die Motorrad-Weltmeisterschaft ist eine Woche her. Allerdings gab es letzte Woche schon die ersten Tests für die Saison 2022. Und hier auf Schräglage auf meinsportpodcast.de wollen wir euch natürlich darüber informieren, wie das gelaufen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer etwas kürzeren Ausgabe als sonst. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich mache ich das nicht alleine. Heute wieder der Kollege von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, die Saison ist zu Ende. Für euch ist es vielleicht auch ein ganz kleines bisschen ruhiger, aber für die Motorradteams, für die MotoGP-Teams ging es erst letzte Woche quasi richtig los für die neue Saison, oder?
Ja, es war nach der Saison eben ein wichtiger Test in Jerez, in Andalusien, in Südspanien, 2 Testtage lang. Wir hatten schon im September in Misano einen Testtag, wo teilweise schon die neuen Motorräder oder zumindest die ersten Versionen der neuen Motorräder für nächstes Jahr ausprobiert wurden. Jetzt wurde daran weitergearbeitet und eben in Jerez weitere Entwicklungen getestet. Und die Ingenieure haben jetzt 2 Monate Zeit, aus diesen verschiedenen Teilen, die man da testet, also es sind ja oft mehrere, also unterschiedliche Verkleidungen, unterschiedliche Chassis, verschiedene Schwingen, dass man jetzt hier das Gesamtpaket zusammenstellt, um dann für die Wintertestfahrten, die dann im Februar stattfinden, das nächste bestmögliche Paket hat und dann dort im Februar dann das finale technische Paket für den Saisonstart im März festzulegen. Also das war jetzt hier in Jerez wichtig, um nochmal Informationen zu sammeln, den Ingenieuren viel Feedback zu geben. Ja, und dann wird in den Fabriken jetzt im Dezember und Januar weitergearbeitet.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über die ganzen Teams sprechen. Die waren alle dabei, oder? Alle Teams?
Ja, es waren alle Teams dabei. Man muss natürlich sagen, die Rundenzeiten sind bei Testfahrten immer nur bedingt aussagekräftig, weil man kann eben den ganzen Tag fahren und die Streckenbedingungen ändern sich natürlich mit mehr Grip, weniger Grip und so weiter. Temperaturen sind unterschiedlich über den ganzen Tag verteilt. In Jerez gab es zusätzlich noch ein Problem, dass es extrem windig war an beiden Tagen. Und da haben die Fahrer gesagt, das ist schon teilweise auch schwierig, weil du dann manche Runden einfach durch den Wind, manche Kurven, jede Runde ein bisschen anders fahren musst. Also das war auch ein etwas limitierender Faktor, um Rückschlüsse zu ziehen. Aber generell hat man doch, glaube ich, einen Eindruck von jedem Team erhalten, wo sie gerade so stehen, was es an Neuerungen gibt. Zum Beispiel Honda hat ein komplett neues Motorrad gebracht. Also das war schon, man hat schon Andeutungen, wohin die Reise gehen könnte für nächstes Jahr.
Du hast es gesagt, die Rundenzeiten, die sollte man nicht überbewerten, weil man den ganzen Tag testen kann. Aber Ducati und vor allen Dingen Francesco Bagnaia, die waren hochzufrieden mit dieser Testerei.
Ja, also Ducati war sehr, sehr zufrieden. Bagnaia hat gesagt, dass eigentlich das Motorrad, das sie jetzt in den letzten Rennen hatten, schon nahezu perfekt war. Und Ducati hat es geschafft, ein perfektes Motorrad noch einmal zu verbessern. Seine Bestzeit am zweiten Testtag war er schneller als seine eigene Qualifying-Zeit im vergangenen Mai, Anfang Mai. Und er hat gesagt, er ist diese Zeit mit Medium-Reifen gefahren. Also das ist schon eine Ansage. Also der war sehr, sehr, sehr glücklich. Man sieht auch, wenn man jetzt das ein bisschen vergleicht mit Mai, im Rennwochenende, da hat Ducati den Doppelsieg gefeiert damals, aber wir dürfen nicht vergessen, dass damals Quattro die Armbahnprobleme hatte und eigentlich einen fast schon sicher geglaubten Sieg dann eben verloren hat, weil er langsamer fahren musste. Aber Ducati hat vor allem seit der Sommerpause, sagen wir mal, zweite Saisonhälfte, wirklich auch mit dem bisherigen Motorrad Fortschritte gemacht, eindeutige, die man ja auch an den Ergebnissen von Bagnaia gesehen hat, jetzt in den letzten 6 Rennen. Und er sagt, Ducati hat hier noch einmal einen Schritt gemacht. Also die haben beim Motor nachgelegt, im Chassis haben sie auch noch ein bisschen herumgearbeitet. Komplett neue Verkleidung haben sie ja auch getestet. Aerodynamik, Ducati, wissen wir, ist da sehr führend auf dem Gebiet. Und Gesamtpaket, Bagnaia war wirklich beeindruckt von der Arbeit der Ducati-Ingenieure.
Aber haben sie was an der Power geändert, beziehungsweise die Power ist ja das, was die Ducati in den letzten Jahren immer ausgemacht hat. Da gehen sie hoffentlich nicht ran.
Also die Power stimmt schon, das macht Ducati aus, aber du musst diese Power halt auch fahrbar machen. Vom Chassis, von der Dämpfung, von der generellen Balance, Elektronik-Setup und so weiter. Wenn wir jetzt zurückblicken, einen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen. Es war ja, also wie die Corona-Saison 2020 dann angefangen hat, diese verkürzte Saison, die im Sommer begonnen hat, haben sich ja die Hersteller darauf geeinigt, dass die Motorentwicklung eingefroren ist. Das heißt, man ist die 2021er Saison mit den 2020er Motoren gefahren. Außer KTM, die durften ja dadurch, dass sie die Concession-Punkte verloren hatten, Ende 2020 durften sie noch arbeiten am Motor für dieses Jahr, der dann eingefroren wurde. Da hat man sich aber hauptsächlich auf Zuverlässigkeit konzentriert und Aprilia als Concession-Team darf weiterhin freie Motorentwicklung machen. Aber eben für die anderen Teams, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, die bringen jetzt zum ersten Mal seit Frühling 2020 eine neue Motorspezifikation. Und Ducati hat hier auch nochmal bei der Power nachgelegt. Also die Fahrer haben gesagt, da ist noch einmal ein Schritt gekommen. Also es sind schon ordentliche Raketen, also an Power mangelt es denen auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, du musst das fahrbar machen. Und da scheint Ducati auch auf dem absolut richtigen Weg zu sein. Bagnaia hat auch gesagt, sie haben wieder was gefunden für die Konstanz, für die Renndistanz mit gebrauchten Reifen. Also die machen einen sehr, sehr starken Eindruck, muss man wirklich festhalten.
Und, das hast du in deinem Artikel dann auch über Ducati noch geschrieben, sie haben einen Didgeridoo-Auspuff.
Ja, das Werksteam hat da einen neuen Auspuffendrohr getestet, und zwar das untere, das von der vorderen Zylinderbank unten unter Motor nach hinten rausgeführt wurde. Das war relativ kurz und da hat Akrapovic eine längere Version gebracht. Und Jack Miller hat gesagt, ja, wir nennen es Didgeridoo. Der Australier hat natürlich gleich einen Scherz gemacht. Die Fahrer haben gesagt, sie können nicht jetzt sagen, ob das wirklich einen Unterschied macht. Also sie haben da nicht wirklich was gespürt. Da geht es auch um Details, wie gesagt, Motorabstimmung und so weiter. Jerez ist jetzt auch nicht unbedingt eine Strecke, wo man die Motoren richtig stark testen kann. Das wird dann vor allem der Sepang-Test zeigen, wo es extrem lange Geraden gibt. Ja, also das war wieder eine neue Ausbaustufe. Ob man den dann im nächsten Jahr wirklich verwenden wird oder nicht, keine Ahnung, das ist noch offen. Das war vor allem, damit die Motoringenieure und auch die Ingenieure von Akrapovic einfach Daten sammeln, weil Akrapovic baut ja eigentlich für die Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, ja auch spezielle Auspuffsysteme. Der Auspuff von der Ducati ist anders als bei der KTM. Suzuki hat eine komplett eigene Lösung, wenn man sich das Endrohr anschaut. Also da wird auch in Details einfach weitergetüftelt.
Also, die Ducati ist zufrieden. Wenn ich das richtig gelesen habe bei euch bei motorsporttotal.com, dann sind die Meinungen, was die Yamaha angeht, so ein bisschen, ja, die differieren so ein bisschen. Fabio Quartararo war nicht so ganz zufrieden. Andrea Dovizioso hat gesagt, ja, ich lerne dieses Motorrad so langsam besser kennen.
Ja, genau. Also Quartararo war nach diesem Test hier nicht sehr glücklich. Er hat auch ganz klar festgehalten, sie haben keine Fortschritte erzielt. Er hat seit Menschengedenken, glaube ich, sprechen wir drum, dass die Yamaha mehr Power braucht. Und er hat auch gesagt, das weiß Yamaha, daran müssen sie arbeiten, sie brauchen mehr Power, weil wenn du gegen Ducati kämpfen willst, und sie haben ja nächstes Jahr insgesamt 8 Maschinen im Feld und eben vor allem vorne 4 starke Werksmaschinen, dann kommt vielleicht Marini noch dazu, ein Bastianini dürfen wir nicht vergessen. Und wenn Yamaha und Quattro gegen die kämpfen will, dann muss er sie auch überholen können. Und oder zumindest im Windschatten wirklich dranbleiben können, um dann auf der Bremse was zu probieren zu können. Und auch Projektleiter, die Yamaha-Ingenieure haben auch gesagt, ja klar, sie müssen an der Power arbeiten. Und Quartararo hat jetzt gesagt, alles, was Yamaha hier gebracht hat zum Test, fühlt sich im Prinzip so an wie das bisherige Motorrad. Also jetzt ist nicht wirklich mehr Leistung da. Das Chassis fühlt sich ähnlich an. Also er hat keine Fortschritte festgestellt und hat gesagt, er hat sich ja ganz klar mehr erwartet. Und er erwartet sich auch für den Sepang-Test einen deutlicheren Fortschritt dann Anfang Februar. Und was interessant ist, er nutzt natürlich jetzt auch seine Stellung als Weltmeister und als absolute Speerspitze von Yamaha. Weil es ist natürlich klar, Yamaha hat natürlich großes Interesse daran, den Vertrag mit Quartararo so schnell wie möglich und so früh wie möglich zu verlängern für die Jahre 2023 und 2024, weil sein Vertrag läuft jetzt Ende 2022 aus. Und da ist es natürlich in deren Interesse, ihn im Stall zu halten, ganz klar, weil er ist die Speerspitze. Und wenn wir zurückschauen, 2020, bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn noch losgegangen ist, hat Yamaha den Vertrag für Quartararo für 2021 und 2022 bereits im Januar bekannt gegeben. Und jetzt hat Quartararo gesagt, jetzt gibt es absolut keine vorzeitige Vertragsverlängerung. Er möchte zuerst sehen, was Yamaha technisch dann zu den Testfahrten im Februar bringt. Und das ist, glaube ich, schon eine deutliche Ansage Richtung Yamaha. Ja, also wenn du auf der einen Seite siehst, Ducati glücklich und happy und wir haben unser bestes, perfektes Paket noch verbessert und Quartararo ist da enttäuscht und sagt ganz klar, wir haben keine Fortschritte gemacht, während die Konkurrenz Fortschritte macht, dann ist das, ich weiß nicht, ich habe in einem Text auch geschrieben, vielleicht schrillen bei Yamaha jetzt endgültig die Alarmglocken, dass sie da wirklich nochmal, vor allem beim Motor, was machen müssen. Mal schauen. Also Quattro war da nicht glücklich und macht da wirklich Druck auf die Ingenieure.
Aber was man dann ja auch sagen muss, du hast es eben gesagt, er nutzt vielleicht auch seine Stellung als Weltmeister aus. Besser ist es ja, wenn man früh darauf hinweist und sagt, Leute, das funktioniert so nicht und wir machen hier keine Fortschritte, als wenn man sagt, ja, das passt schon. Und im Februar dann sagt, es hat gar nicht so richtig geklappt über den Winter.
Naja, früh darauf hinweisen ist so eine Sache, weil ich meine, er weist da, glaube ich, schon seit der Yamaha-Fahrt auch natürlich darauf hin. Und wie gesagt, die Motorentwicklung war ja eingefroren. Das heißt, jetzt kann Yamaha, eben auch wie die anderen, das erste große Motor-Update bringen seit Winter 2019, 2020. Also hat man eigentlich im Hintergrund Zeit gehabt, 2 Jahre lang am neuen Motor zu arbeiten. Und wenn Quartararo sagt, im Endeffekt haben wir nicht wirklich einen Fortschritt gemacht, dann bezweifle ich, dass da jetzt in 2 Monaten ein Megaschritt kommen wird. Ja, ich meine, vielleicht überraschen uns die Yamaha-Ingenieure, was sie schon oft gemacht haben. Aber wie gesagt, glücklich war er nicht.
Nee, glücklich war er nicht und Yamaha muss einiges tun über den Winter, aber das bleibt uns dann ja auch so ein bisschen erhalten. Wir beiden brauchen ja auch Konstanten in diesem Podcast. Ne? Wir machen das jetzt seit 4 Jahren ungefähr. Wir beide brauchen Konstanten in diesem Podcast.
Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, was er dann im Februar sagt. Da werden wir eh auch wieder eine Sendung machen. Dann werden wir sicher wissen, in welche Richtung sich die Saison vielleicht entwickeln könnte. Na, weil wenn er sagt, wir haben keine Fortschritte gemacht und Ducati macht weiter Fortschritte und wir sehen uns die vergangenen Rennen an, dann kann man schon irgendeine Art von Tendenz erkennen.
Ja. Yamaha, also im Moment noch auf der Suche. Auf der Suche ist auch die KTM. Die haben viele Teile getestet, eine neue Aerodynamik, aber das 2022er-Paket ist noch lange nicht zusammen.
Ja, ist richtig. Auffällig war natürlich die komplett neue Aerodynamik, die auch etwas an die Ducati-Lösung erinnert hat. Brad Binder hat zum Beispiel gemeint, ja, es gab positive Aspekte, auch negative, was eh normal ist, wenn man neue Teile findet. Oliveira hat gemeint, im Prinzip ist das Motorrad immer noch ähnlich wie das bisherige Motorrad. Und in den vergangenen Wochen haben beide Fahrer auch ganz klar gesagt, sie müssen weiter am Chassis arbeiten, an der Steifigkeit. Und da geht es um mini, mini, mini Details. Das ist wirklich eine Tüftelarbeit, hier das richtige Setup und Abstimmung zu finden. Und es ist bei KTM jetzt eh so wie in den vergangenen Jahren, dass sie eben die letzten Tests noch nutzen, um die verschiedensten Komponenten auszutesten und um eben dann im Winter alles zu analysieren und das optimale Paket zusammenzubauen. Bei KTM haben wir natürlich auch die beiden interessanten Rookies, Raul Fernandez und Remy Gardner. Die sind jetzt bei Tech 3 gefahren zum zweiten Mal auf der MotoGP-Maschine. In Misano konnten sie schon ein paar Runden drehen, aber da ging es eigentlich nur um, naja, probier's mal, spür mal die Power. Und jetzt bei dem Test ging es für die beiden Rookies, wie auch für die anderen Rookies, darum, eigentlich mal eine gute Sitzposition zu finden. Setup wird da meistens nicht einmal groß was gemacht. Da geht es eher darum, dass der Fahrer sich ans Motorrad gewöhnt, die Leistung kennenlernt und jetzt über den Winter einfach Zeit hat, auch darüber nachzudenken und diese Power, die man da auf diesem Motorrad hat, wirklich geistig auch zu verarbeiten und darüber nachzudenken, was kann ich tun, was muss ich tun. Für Rookies ist meistens auch der Winter, dass das Trainingsprogramm umgestellt wird, dass du brauchst mehr Kraft, mehr Fitness für diese starken Maschinen. Also ihre Rundenzeiten kann man gar nicht beurteilen. Da ging es jetzt wirklich nur darum, dass sie sich mal dran gewöhnen.
Mhm. Also, KTM im Moment noch so ein bisschen auf der Suche und die Rookies gewöhnen sich an das neue Motorrad beziehungsweise an das Motorrad überhaupt. Wie sieht's bei Honda aus? Da haben wir eigentlich gute Nachrichten. Paul Espargaro hat geschwärmt von den Tests. Auf der anderen Seite, die Sorge um Marc Marquez ist weiterhin da.
Ja, fangen wir mal mit Marquez an. Er hat ja die letzten zwei Rennen auslassen müssen, weil er eben wieder diese Sehstörung hat, wo der Sehnerv leicht verletzt ist. Und musste auch diese Testfahrten auslassen, was natürlich für Honda bitter ist, weil es ist ein komplett neues Motorrad, neue Chassis, neue Schwinge, neue Aerodynamik, neue Airbox, die Auspuffführung wurde verändert, Motor ist neu, also das ist wirklich eine komplette Neukonstruktion. Da ist es natürlich ganz wichtig, vom absoluten Topfahrer das Feedback zu bekommen. Und Alberto Pucci hat am Rande der Testfahrten eben Auskunft gegeben, naja, wie geht's jetzt Marquez, wie ist jetzt der weitere Fahrplan? Und er meinte, naja, die Situation ist jetzt nicht so wirklich anders, als sie jetzt vor allem dann vom Valencia-Rennen kommuniziert haben, dass er eben immer noch doppelt sieht und Sichtprobleme hat. Und es braucht halt Geduld, das hat Pucci auch jetzt mehrmals betont. Und er hat gemeint, rund um Weihnachten gibt's dann die nächste Untersuchung mit den Ärzten. Es sind jetzt 2 Monate Pause. Diese Sichtstörung wird vermutlich, so nah sind wir jetzt auch nicht dran, dass wir bei Marquez zu Hause sitzen, aber vermutlich wird es auch sein Trainingsprogramm ein bisschen behindern, weil er kann jetzt nicht wirklich mit Motocross-Maschinen fahren und wenn du eine Sehstörung hast, ist es wahrscheinlich auch schwierig, mit dem Fahrrad zu trainieren, Ausdauer zu trainieren. Also keine optimale Situation. Hoffen wir einfach, dass sich das alles legt und er im Februar wieder angreifen kann. Ja. Und Espargaró ist ja in Valencia gestürzt und hat das Rennen ausgelassen. Das hat dann natürlich auch den Testplan hier für Jerez geändert. Da ist das LCR-Team Takaki Nakagami und Alex Marquez zuerst mit dem neuen Prototypen gefahren. Also es gab 2 neue Prototypen und da war bei beiden die Motorkonfiguration ein bisschen anders. Weil eben auch, wie gesagt, Honda bringt auch das erste Mal seit Winter 2019, 2020 einen neuen Motor. Und am zweiten Tag ist dann Paul Espargaro damit gefahren und das Feedback war sehr, sehr positiv. Ja, also es scheint so, dass Honda die Probleme, die sie gehabt haben in den vergangenen beiden Jahren, wirklich in den Griff bekommen hat. Und das ist Grip am Hinterrad. Espargaro hat gesagt, das hilft jetzt nicht nur am Kurvenausgang bei der Beschleunigung, wo du einfach die Performance brauchst, sondern auch am Kurveneingang, Bremsphase, wie er verzögern kann, wie du in die Kurve reinfährst. Turning ist kein Problem, du kommst schnell raus. Das heißt, er meinte auf der einen Seite, Performance ist halt einfach viel besser. Du findest da echt Rundenzeit. Auf der anderen Seite, er kann jetzt mehr seinen Fahrstil fahren. Und wenn er seinen Fahrstil fahren kann, was man in Silverstone gesehen hat, wo er auf der Pole Position war, ist das ein Riesenschritt nach vorne. Und er meinte auch, sie können sicherer fahren, weil sie am Kurveneingang jetzt dann nicht so extrem viel riskieren müssen. Und Highsider, wie er in Valencia hatte, sollten jetzt eher nicht mehr vorkommen. Gleichzeitig ist nicht so viel Druck aufs Vorderrad. Am Kurveneingang, das heißt, diese Vorderrad weg, wo sie das Vorderrad einklappt und wegrutscht, diese Stürze sollten auch geringer werden, weil Honda war einfach von den Werksfahrern die Marke, die meisten Stürze hatte. Also sie scheinen hier insgesamt gesehen einen riesen, riesen Fortschritt gemacht zu haben mit dem neuen Motorrad.
Also Honda auch mit Fortschritten bei Marc Marquez müssen wir nochmal sehen, wie es läuft. Kurz vor Weihnachten gibt es eine nächste Untersuchung. Dann wissen wir hoffentlich, wie es ihm geht, beziehungsweise wie er die Saison 2022 angehen kann. Und das werdet ihr natürlich dann bei motorsporttotal.com erfahren. Aprilia und Suzuki fehlen hier noch in unserer Aufzählung der Jerez-Tester. Lass uns mal mit Aprilia anfangen. Maverick Vinales muss ja das Motorrad auch noch kennenlernen. Hat er das geschafft?
Ja, also er meint schon, dass er immer besser zurechtkommt und die 4 Rennen, die er gefahren ist, weil Austin hat er ja ausgelassen aus den Gründen, die wir kennen, mit dem tödlichen Unfall von seinem Cousin. Und er hat diese 4 Rennen auch in erster Linie dafür benutzt, das Motorrad kennenzulernen, verschiedene Einstellungen durchzuprobieren. Aprilia hat auch verschiedenstes Zeug mit ihm getestet, um auch zu erkennen und zu sehen, was braucht denn er eigentlich als Fahrer, um ihm da technisch entgegenzukommen. Er hat auch gesagt, die Aprilia ist auch körperlich ein bisschen anstrengend zu fahren. Er muss jetzt sein Trainingsprogramm etwas umstellen. Und er hatte jetzt natürlich mit Jerez, genauso wie mit Portimao, eine Strecke, wo er Anfang des Jahres auch mit der Yamaha schon gefahren ist. Da kann er für sich persönlich natürlich auch Vergleiche anstellen. Und ich glaube, die befinden sich da schon auf einem ganz guten Weg mit ihm, weil er setzt sich da jetzt nicht unter Druck und sagt, ich muss jetzt die Rundenzeit und das Ergebnis jetzt sofort und hin und her schaffen, sondern ich muss das in Ruhe kennenlernen. Ja, also das ist psychologisch auch eine ganz andere Herangehensweise. Die etwas Kritik kam von seinem Teamkollegen, vom Aleix Espargaró, weil der meinte, im Prinzip fahren wir da zu 98% mit dem gleichen Motor, wie wir die letzten Rennen bestritten haben. Gab keine neuen Entwicklungen. Er hatte sich ja auch mehr erwartet von Aprilia und Dinge, die man eigentlich gesagt hat, die man da jetzt in Jerez testen wird, die sind einfach nicht gekommen. Die werden dann erst im Februar kommen. Und damit ist Aprilia irgendwie vom Gefühl her immer noch einen Schritt hinter den anderen Herstellern. Na, weil wenn jetzt, okay, Honda bringt ein komplett neues Motorrad, die anderen haben mit Ausnahme von Yamaha vielleicht auch viele Sachen gebracht, Fortschritte gebracht und bei Aprilia ist dann noch nichts gekommen. Aprilia ist aber auch der kleinste Hersteller von all den sechs MotoGP-Teams und hat auch die kleinste Motorsportabteilung insgesamt gesehen. Also ja, also da müssen wir wirklich abwarten. Was kommt? Wir haben ja gesehen in diesem Jahr, sie haben Potenzial mit dem Motorrad, aber die MotoGP steht nicht still. Während der Saison sind Entwicklungen gekommen, wie wir eben bei Ducati vorhin angesprochen haben. Und da muss Aprilia natürlich auch nachlegen, nachlegen, nachlegen und neue Entwicklungen bringen. Es handelt sich überall um Details. Schauen wir mal, ob sie es nachlegen können. Ja, weil sonst fallen sie in der Hackordnung natürlich wieder retour. Ja, und das Podium rückt immer wieder in weitere Ferne.
Und dann sind wir, wo wir bei Aprilia noch davon gesprochen haben, dass sie eventuell in weitere Ferne rücken, haben wir noch Suzuki. Und da haben Juan Mir und Alex Rins gesagt, Leistung, die kommt so langsam.
Ja, ist ein ähnliches Thema wie Yamaha, ne? Weil die Suzuki-Fahrer haben ja auch immer gesagt, sie brauchen mehr Leistung. Und das ist gekommen. Also sie haben hier wirklich einen Fortschritt gespürt, beide Fahrer, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Da hat der Kuya Tsuda in Japan, der dort viel testet, sicher gute Arbeit geleistet. Guntuli ist auch immer derjenige, der bei den Europatestfahrten die Grundsachen aussortiert und Feedbacks gibt. Weil es hängt ja dann auch mit der Elektronikabstimmung zusammen, wie viel Leistung nutzt du, in welchem Drehzahlband, in was für einer Art von Kurve und so weiter. Also da scheinen sie einen Fortschritt gemacht zu haben. Sie haben auch verschiedene neue Aerodynamik-Konfigurationen getestet, wo man natürlich auch dann analysieren muss, was ist besser, was ist schlechter. Sie haben gemeint, vor allem Rins hat gemeint, der Motor ist ein Fortschritt, sie sind schneller auf der Geraden. Sie hoffen, dass sie mit der Aerodynamik dann auch noch ein bisschen was finden, speedmäßig. Sie haben das Ride-Height-Device kontinuierlich verbessert. Also wir haben jetzt auch bei den letzten Rennen gesehen, dass Suzuki auch im Windschatten dranbleiben konnte an den eigentlich schnelleren V4-Maschinen. Jetzt plus neuer Motor. Also da waren beide sehr, sehr glücklich. Beim Chassis haben sie auch neue Version getestet wieder. Also Suzuki arbeitet hier. Und ihnen hat ja nicht so extrem viel gefehlt. Na? Wenn wir uns jetzt vor allem die letzten paar Rennen anschauen. Wenn Sie hier finden, mit dem neuen Motor und noch wieder besseres Handling mit 3/4, ohne das Gesamtpaket schlechter zu machen, sondern einfach nur in kleinen Details einen Schritt zu machen, dann machen Sie echt wieder einen Schritt vorne und sind in den Top 6 dabei. Das traue ich Ihnen sicher zu. Und Sie wirkten auch glücklicher als Quattro, vor allem in Bezug auf Motorleistung.
Ja, Suzuki also durchaus zufrieden. Können wir dann also sagen, am zufriedensten sind Ducati, dann kommen vielleicht solche Teams wie Honda, bis auf die Marc Marquez-Geschichte und am Ende stehen dann wieder Teams wie Yamaha oder wie würdest du die Hackordnung da im Moment bewerten?
Naja, ich würde schon sagen, dass das vom Gefühl her Ducati am besten aufgestellt ist, vor allem auch in der Breite, na, weil sie einfach so viele Motorräder haben, so viele starke Fahrer mit Bagnaia an der Spitze als vielleicht Nummer 1. Und dahinter kommen dann eben ein Rins, ein Miller, ein Jorge Martin, Juan Zarco und so weiter. Ja, und da sind sie einfach in den Top 6 halt stark aufgestellt. Honda müssen wir weiterhin natürlich abwarten. Ja, ich meine, das Motorrad ist halt brandneu. Könnte natürlich auch sein, dass es dann von Strecke zu Strecke Unterschiede gibt. Das ist alles noch ein bisschen zu früh zu sagen, aber die Anzeichen sind da, dass sie einen Weg oder eine Richtung eingeschlagen haben, der sie aus dieser Krise führt. Ja, sie brauchen jetzt natürlich auch einen Fahrer, der das umsetzen kann. Pol Espargaró war jetzt wirklich euphorisch. Also nach diesem schwierigen Jahr, das er gehabt hat bei Honda, war er schon so, okay, ich habe jetzt das Motorrad kennengelernt, ich weiß, dass ich kenne das Team. Jetzt ist für ihn ein Neustart. Also ich glaube, wir könnten dann, wenn wir dann im Frühling drüber reden, bei Pol Espargaró sagen, so, jetzt fährt er quasi seine erste richtige Honda-Saison. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Potenzial von Honda da auch dann in Ergebnis und Performance umschlägt, auf der Strecke niederschlägt. Wie gesagt, Suzuki, die arbeiten immer an ihren kleinen Details, scheinen einen Fortschritt gemacht zu haben. Ja, dann würde ich eher Yamaha eben sehen. Also ich glaube schon, dass die eventuell hinter diese drei genannten Teams vielleicht zurückgefallen sind, weil Stillstand, wie es Quartararo gesagt hat, ist ja schlecht in der MotoGP. Ja, dann wirst du einfach von den anderen überholt und wenn keine Fortschritte kommen, sieht es momentan da halt nicht so euphorisch aus. Aber okay, es waren jetzt zwei Testtage in Sepang, könnte die Welt anders ausschauen, falls Yamaha hier wirklich noch was bringt. Aber es wird sicher für ihn schwierig werden, die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen. Ja, und KTM, wie gesagt, das war eine Achterbahnfahrt. Sie waren jetzt hier auch nicht vorne dabei von den Rundenzeiten, die man jetzt auch nicht, wie gesagt, überbewerten darf. Aber sie müssen hier wirklich wieder einen Schritt machen, um das Paket überall wieder konkurrenzfähig zu machen. Und Pete Beyer hat auch letztens gemeint, sie müssen das Arbeitsfenster des Motorrads breiter machen. Oft hatten sie es, dass zum Beispiel am Vormittagstraining, wenn gewisse Temperaturen waren, das Motorrad super funktioniert hat und am Nachmittag, wenn es ein bisschen wärmer war, dann gar nicht mehr. Oder wenn sie den Reifen auf eine andere Mischung umstecken mussten, dann sind sie aus diesem Arbeitsfenster rausgefallen und dann waren halt die 3/4 Zehntel weg, womit du dann halt dann nur mehr 12.13. bist oder umgekehrt, ja, Vormittag, Nachmittag, je nachdem. Also das ist die Aufgabe, woran sie arbeiten müssen. Ja, schauen wir mal, ob sie es schaffen, hier einen Fortschritt wieder zu finden. Dass sie es können, haben sie schon gezeigt. Ich habe jetzt wieder ein bisschen den Anschluss verloren, müssen wir abwarten. Und bei Aprilia müssen wir natürlich jetzt auch abwarten, ob sie jetzt wirklich große neue Entwicklungen bringen für die Februartests. Und dazu haben wir halt im ganzen Feld halt einige interessante Rookies. Das Gresini-Team ist wieder eigenständig, die halt auch noch dazu die ganzen Werksmaschinen aufmischen können. Also es wird nicht langweilig werden.
Aber jetzt vor Weihnachten ist erstmal Schluss mit Testen, oder?
Ja, es ist Schluss mit Testen. Ich glaube, Stefan Pradl testet nochmal in Jerez privat. Ob da jetzt noch ein Dani Pedrosa zum Beispiel von KTM dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist eher ein Testausschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und für die Stammfahrer ist jetzt Testverbot. Die sind jetzt zu Hause. Die meisten werden Urlaub machen, Zeit mit der Familie verbringen. Viele werden jetzt auch vor allem Anfang Dezember mal zwei Wochen nichts tun, wirklich den Körper ausruhen lassen, rasten lassen und dann nachher wieder ins Training einsteigen, um dann eben für die Februartests bereit zu sein. Wenn wir noch vorblicken, wir haben mit 21 Rennen nächstes Jahr, sofern alle stattfinden, die längste Saison aller Zeiten. Also das wird eine körperliche Belastung werden, auch eine mentale natürlich, weil das Feld so eng beisammen ist. Da muss dann wirklich jeder in jedem Training immer seine absolute Bestform abrufen. Also das ist schon eine große Belastung, die vor den Fahrern dann steht. Ne?
Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Weihnachtsurlaub und dieses war die letzte Ausgabe für 2021, dann auch von Schräglage. Wir bedanken uns für euer Zuhören, für euer zahlreiches Zuhören. Gerald, ich wünsche dir einen schönen Dezember und eine schöne Weihnachtszeit, so gut sie dann auch eben gehen mag.
Ja, das wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Hörern eine ruhige und positive, oder in der heutigen Zeit darf man nicht mehr positive Weihnachtszeit sagen, sondern eine schöne Zeit mit der Familie. Und ja, freuen wir uns auf eine spannende Saison, weil ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr viel Spektakel haben werden und über sehr, sehr viele Themen wieder reden werden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de